Ja, Gott sagt zu uns, das schaffen wir vereint. Und deswegen würde ich vorschlagen, zu Beginn der Predigt zu beten und Gott einzuladen, durch die Predigt zu wirken und in unsere Herzen zu sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auf uns zukommst, dass du unser Freund sein möchtest und ja, dass du uns nicht alleine lässt. Und ich möchte jetzt beten für die Predigt, für jeden einzelnen Zuhörer. Hilf, dass wir uns konzentrieren können. Gib mir die richtigen Worte und sprich in unsere Herzen rein. Amen. Ja, ich möchte euch zu Beginn zwei Personen vorstellen. Auf der einen Seite seht ihr, zumindest gleich, wenn der Beamer volle Kraft hat, Juliane. So, wer ist Juliane? Juliane ist eine fiktive Person, die ich mir ausgedacht habe, aber Juliane ist ein Vorbild. Jeden Sonntag ist sie im Und sie hat ein Lächeln auf den Lippen. Außerdem übernimmt Juliane auch in der Gemeinde sehr gerne, auch freiwillig, ganz viele Aufgaben. Sie hilft beim Aufräumen. Sie steht vorne auf der Bühne und singt wunderschön. Und auch beim Besuchsdienst der Senioren ist sie gerne dabei. Und ihre Gebete im Gottesdienst sind einfach wunderschön. Die sind so inspirierend und erfreuen das Herz vieler Menschen. Dann kommt dazu, dass sie auch noch fleißig Bibel liest. Und sie hat ein großes Bibelwissen aufgesaugt, sodass sie mittlerweile für viele Personen eine Ansprechperson geworden ist, wenn sie Fragen zur Bibel haben. So, das ist Juliane. Und auf der anderen Seite ist Max. Max ist auch im Fußballverein und Max ist nicht immer im Gottesdienst. Es gibt auch immer wieder mal Sonntage, wo er es eben nicht schafft. Er ist auch nicht sonderlich aktiv in der Gemeinde und macht bei den Diensten mit, die so regelmäßig anstehen. Wenn es mal irgendwo Hilfe gebraucht wird, packt er gerne an, aber er ist jetzt nicht so einer, den man immer auf der Bühne sieht oder sonst etwas. Im Gegenteil, Max würde niemals auf die Bühne gehen. Und ein lautes Gebet im Gottesdienst würde er auch nicht sprechen. Keine 10 Pferde würden ihn dazu bringen. Und mit Bibelwissen kann er leider auch überhaupt nicht glänzen. Jetzt die Frage an euch: An welcher Person hat Gott mehr Freude? Wer von den beiden ist der bessere Christ? Und ich würde heute gerne mal was Neues ausprobieren. Ihr wisst ja, ich bin Lehrer. Das heißt, in der Schule müssen meine Schüler auch Aufgaben machen und Studien zeigen, dass wenn man aktiv in was eingebunden ist, dass man sich das dann auch besser merken kann. Deswegen machen wir jetzt mal eine Murmelphase, 1-2 Minuten lang. Guckt mal, wer ist so euer Nachbar auf der Bank und diskutiert mal darüber, überlegt, wer von den beiden ist der bessere Christ oder an welcher Person hat Gott mehr Freude. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. 1-2 Minuten, tauscht euch mal mit eurem Nachbarn aus. Okay, ich sehe, ihr habt eine rege Unterhaltung und das ist super. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ist sogar schwer, euch jetzt leise zu bekommen. Ist echt wie in der Schule. Nee, so. Vielleicht gibt es jemanden aus dem Publikum, der bereit wäre, sein Ergebnis mit uns zu teilen. Möchte jemand? Muss natürlich nicht. Okay, eine Person sehe ich. Es gibt kein richtig oder falsch übrigens.
Genau, deshalb haben wir uns auf keinen festgelegt.
Auf keinen?
Ja.
Okay, willst du das vielleicht noch kurz erklären?
Mit der Begründung, ganz ehrlich, bei der einen kann es sein, dass sie das aus den falschen Motiven macht, dass sie vielleicht von außen total toll aussieht und alle denken, hat die einen super Glauben, aber innerlich Katastrophe. Und bei dem anderen kann es halt genau andersrum sein, dass er im Fußballverein und so ein richtiges Licht ist, und deshalb vielleicht auch sagt, eher da ist mein Feld.
Vielen Dank. Hat jemand eine andere Meinung vielleicht? Wäre ja auch voll in Ordnung. Willst du was sagen? Komm, Stefan.
Ich habe jetzt keine andere Meinung, aber ich würde auch so ähnlich sagen, wenn die Herzenseinstellung bei dieser Juliane wirklich so ist, wie die Dienste es zeigen, dann hat Gott an ihr halt mehr Freude, weil das vom Herzen kommt. Wenn es aber wirklich nur zum Zeigen in der Gemeinde ist, wie toll sie ist, aber dahinter ist nichts, dann ja, negativ.
Okay, die Predigt ist vorbei, glaube ich. Nee, also, diese Frage, ohne sie jetzt direkt zu beantworten, was ich mir dabei gedacht habe, führt uns zu dem Text, den wir heute betrachten wollen. Und zwar aus Matthäus 6, 1 bis 8. Und wie das schon so richtig angedeutet wurde in den Antworten, geht es heute um die Frage, was können wir mit unseren Augen sehen? Denn der Text in Matthäus 6 handelt davon, den hat ja Malte ja vorhin vorgelesen, handelt davon, dass Jesus seine Jünger warnt und auch uns, dass wir eben nicht religiöse Heuchler sein sollen. Wie geht das gerade nicht? Religiöse Heuchler sein sollen, die ihre Frömmigkeit vor anderen Menschen zur Schau stellen sollen. Und dabei spricht Jesus drei zentrale Bereiche des damaligen alttestamentlich-jüdischen Frömmigkeit an. Nämlich das Spenden, das Gebet und das Fasten. Aber im Endeffekt, ihr wisst, das ist ein langer Text und wir könnten jetzt Vers für Vers da durchgehen und das wäre bestimmt auch spannend, aber dann sitzen wir bis morgen noch hier. Im Endeffekt geht es Jesus nicht darum, zu diesen speziellen Themen nur was zu sagen. Zu sagen, okay, jetzt auf das Spenden, so sollt ihr nur spenden und so sollt ihr beten und so sollt ihr fasten, sondern er benutzt verschiedene Beispiele, um eine allgemeine Aussage zu machen. So funktioniert übrigens auch das Gesetz im Alten Testament, anders zum Beispiel als unser deutsches Gesetz. Unser deutsches Gesetz, das versucht, jede Kleinigkeit zu regeln. Das heißt, wir gucken uns das an und sagen, okay, so kann man etwas tun und das müssen wir regeln. Und dann gibt es Schlupflöcher und man sagt, okay, aber so genau ist das nicht beschrieben, deswegen müssen wir ein neues Gesetz machen, um das auch noch zu beschreiben. Das alttestamentliche Gesetz funktioniert anders. Es gibt allgemeine Verhaltensregeln und mit Weisheit sollten Richter damals dann entscheiden und gucken, okay, wie passt das zu den allgemeinen Prinzipien, die Gott uns gegeben hat. Und genauso will auch hier Jesus eine allgemeine Aussage machen über das Thema Frömmigkeit, über das Thema, wie sollten geistliche Übungen vollführt werden. Das heißt, es geht hier nicht nur um Fasten, Spenden, Gebet, sondern genauso auch um Bibellesen, um Gottesdienstbesuche, um den Dienst in der Gemeinde oder auch das Suchen der Stille. Und Vers 1 dient dabei als Überschrift über diesen ganzen Text. Und zwar sagt Jesus da Folgendes: Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, oder manche Übersetzungen schreiben auch Frömmigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Jesus spricht hier ein Problem der Menschen an, das schon seit Beginn der Menschheitsgeschichte besteht. Das Problem, dass wir oft von dem Verlangen getrieben werden, von anderen Menschen bewundert und anerkannt zu werden. Versteht mich nicht falsch. Natürlich ist es normal und auch gut, Menschen um sich zu haben, die einen lieben und einen respektieren. Wir brauchen das für unsere psychologische Gesundheit. So, wenn wir das nicht haben, dann laufen andere Dinge falsch. Und das ist ein zutiefst menschlicher Wunsch, mit dem Gott uns geschaffen hat. Gott hat uns als Gemeinschaftswesen geschaffen. Und es ist nichts falsch daran, sich erstmal nach einer liebenden Gemeinschaft zu sehnen. Aber, hier kommt das große Aber, wie die Sünde nun mal ist, pervertiert sie das Gute und dreht es in etwas Verkehrtes. Das beobachten wir in ganz vielen Bereichen und so auch hier. Uns reicht es nämlich oft eben nicht, einfach nur geliebt zu sein für das, wer wir sind, weil wir sind, sondern wir wollen bewundert werden für das, was wir tun. Uns reicht es nicht, respektiert zu werden, sondern wir wollen bejubelt werden. Das war schon früher so und ist heute immer noch ganz tief in uns Menschen verwurzelt. Ganz ehrlich, wer sagt, dass die Bibel veraltet ist und heute mir nichts mehr zu sagen hat, der hat diesen Text nicht gelesen. Ich meine, gerade in Zeiten von Social Media, wo jeder Hans und Franz seine guten Taten im Internet postet und sagt, guck mal, wie viel ich gespendet habe. Guck mal, ich habe jetzt dem armen Menschen habe ich Geld gegeben oder ich habe irgendwas Großes für den getan, wo es nur darum geht, Lob und Anerkennung von der Community zu bekommen, ist dieses Thema aktueller denn je. Ganz ehrlich, wenn wir uns selbst mal hinterfragen, dann müssen wir auch ehrlich werden, dass wir da auch nicht unbedingt besser sind. Wie oft habe ich schon Gutes getan, nicht aus Überzeugung, weil es wirklich richtig ist, sondern weil wir die Bestätigung anderer suchen. Kennst du das vielleicht auch, dass du dir vor einem Gebet in einer Runde die Worte ganz genau zurechtlegst, um ein richtig schönes Gebet zu sprechen? Warum machst du das? Ich kann dir sagen, warum. Du bist ein Heuchler, der von anderen bewundert werden möchte. Wie oft hast du mit Versen um dich geworfen, um mit deinem Bibelwissen zu glänzen? Warum machen wir das? Ich kann es dir sagen, weil wir oft Heuchler sind und von anderen Menschen bewundert werden möchten. Warum sitzt du hier im Gottesdienst? Wie oft hast du dir die Frage gestellt, was werden die anderen denken, wenn ich dies und das tue oder es nicht tue? Heuchelei entsteht, wenn wir unsere Frömmigkeit nicht aus einem aufrichtigen Herzen heraus leben, sondern um den Schein aufrecht zu wahren. Wir versuchen, durch ein äußeres Schauspiel unser Inneres zu verstecken. Und ganz ehrlich, ihr könnt es auch nicht über mich sagen. Ihr wisst nicht, warum ich hier vorne stehe. Vielleicht predige ich sogar genau das und lebe es nicht. Wir haben bestimmte Vorstellungen von dem, was wir als christlich hinstellen und die prägen uns. Und ja, zum Teil ist da auch viel Wahres dran. Aber manchmal tun wir eben diese Dinge, weil wir sie für christlich halten, aber nicht, weil sie wirklich christlich sind. Lass uns nochmal zur Anfangsfrage kommen. Warum glauben wir vielleicht eigentlich ganz tief im Innern irgendwie schon ein bisschen, ja, Juliane ist irgendwie schon ein besserer Christ als Max? Es liegt daran, dass der Mensch das sieht, was vor Augen ist. Wir sehen nicht das Innere. Und deswegen können wir auch anderen gut etwas vorgaukeln. Wir können ein tolles Schauspiel abziehen und keiner kann das sehen. Die Frage, warum ist das problematisch? Wir tun ja trotzdem gute Dinge. Wir spenden vielleicht armen Leuten, denen geht es dadurch besser. Wir beten und ermutigen damit andere Menschen. Wir predigen vielleicht sogar oder sagen gute Dinge im Hauskreis. Was ist so problematisch daran? Ja, es ist schlecht für mich vielleicht ein bisschen, aber so schlimm ist das doch nicht. Ich finde es spannend sogar, in Matthäus 5, falls ihr euch noch erinnert an die Licht- und Salzpredigt, was sagt Jesus da? Ihr sollt die guten Werke tun. Warum? Damit die Menschen um euch herum es sehen und dann den Vater im Himmel preisen. Jetzt die Frage, Jesus, was ist dein Problem? Ich dachte, ich soll tun, damit andere das sehen und Gott preisen. Und hier sagst du plötzlich das Gegenteil. Ich soll nicht mehr tun vor anderen, damit sie es nicht sehen und Gott nicht preisen. Wenn wir uns das genauer anschauen, dann sehen wir, dass Jesus von zwei unterschiedlichen Dingen spricht. Auf der einen Seite spricht er davon, dass wir das Gute tun sollen, ohne selber uns in den Fokus zu stellen. Wir sollen ein Licht sein für den, der eigentlich das Licht ist. Und hier in dem Text spricht Jesus weniger über gute Taten wie jemandem was zu essen zu geben oder nicht zu lügen oder sonst irgendwas zu machen, die Wahrheit zu sprechen, sondern er spricht hier über geistliche Übungen. Manche nennen das auch Frömmigkeit. Und Jesus erwarnt uns eben davor, diese geistlichen Übungen zu tun, nur um von anderen als eben dieser geistlich tolle Mensch wahrgenommen zu werden. Und jetzt die Frage, was ist das Problem daran? Diese Art von Frömmigkeit, sie ist nicht nur oberflächlich, sondern sie beeinträchtigt auch unsere Beziehung zu Gott. Jesus sagt nämlich, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in dem Himmel ist. Ihr habt keinen Lohn. Ist dir klar, was das bedeutet? Du hast keinen Lohn mehr bei Gott, wenn du die Anerkennung anderer Menschen suchst. Ist dir eigentlich klar, was für ein Lohn dir da eigentlich entgeht? Ich glaube, um das zu verstehen, müssen wir uns erstmal fragen, wofür sind geistliche Übungen überhaupt da? Da würde ich nochmal gerne euch fragen und wieder in die Runde geben. Tauscht euch gerne mal aus. Warum macht ihr geistliche Übungen? Oder warum glaubt ihr, haben die ihren Wert? Wieder ein, zwei Minuten austauschen. Und ich würde das gerne mal von euch wissen. Okay, was denkt ihr? Ist jemand bereit, wieder ein, zwei Sätze dazu zu sagen? Muss nicht. Es ist auch spannend, eure Gedanken zu hören und nicht nur, was ich vorne zu sagen habe.
Hallo, hallo. Yes. Genau, also das ist jetzt auch nicht die perfekte Definition oder so, aber Jesu und ich dachten, oder kam irgendwie zum Punkt, dass so geistliche Übungen sollen uns im Glauben stärken, aber wodurch geschieht das, dass wir auch einfach vor Herausforderungen gestellt sind und in denen auch erleben, wie wir einfach auch wieder in die Arme von Gott getrieben werden, wenn wir merken, so beim Bibellesen, beim Fasten, bei was auch immer, wie sehr wir eigentlich auf Gott auch einfach angewiesen sind, ne, dann immer wieder einfach zu ihm auch getrieben sind.
Dankeschön. Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass geistliche Übungen uns eben zu Gott treiben. Aber ich will das versuchen, nochmal ganz genau, etwas genauer zu erklären. Und zwar ist ja erstmal die Frage, was ist überhaupt Ziel unseres Glaubens? Warum glauben wir überhaupt? Und ich denke mal, dass ihr mir zustimmen würdet, dass es eigentlich darum geht, dass Menschen Jesus ähnlicher werden, dass wir immer mehr sind wie Jesus. Ne? Auch Nicht-Christen, ja, sie sollen zu Gott kommen, aber dann geht es eben darum, warum sollen sie zu Gott kommen? Wir wollen im Glauben Jesus Ähnlichkeit erreichen. Die Frage ist, wie können wir das erreichen? Und oft haben wir so eine Formel für Erfolg im Kopf, wie wir eben dieses Ziel erreichen, nämlich Gott muss ganz viel dazu tun, ich muss wollen, und dann kommen wir zur Ähnlichkeit. Die Frage ist, ist das wirklich so? Ist das Gott plus Wille gleich Ähnlichkeit? Und wir merken oft, dass diese Formel scheitert. Und dazu möchte ich euch ein kleines Beispiel erzählen. Der Mann, den ihr da seht, das ist Vince Lombardi. So, er war Football Coach bei den Green Bay Packers. Und nachdem er mit seiner Mannschaft eine bittere Finalniederlage erlitten hat, saßen sie wieder alle zusammen nach den Ferien quasi wieder im Training zum Saisonstart und die Footballspieler dachten jetzt, okay, wir werden jetzt da ansetzen, wo wir letzte Saison trainiert haben, wir werden jetzt weitere neue Spielzüge lernen und gucken, wie wir nächstes Jahr das gewinnen. Und Lombardi, der Herr Lombardi kam rein, nahm ein Football, zeigte dem Team und sagte, Gentlemen, das hier ist ein Football. Und die dachten sich, ja okay, also wir spielen schon seit Jahren Football, ich weiß, dass das ein Football ist. Und was er dann machte, war Folgendes, er fing an mit ihnen die Grundlagen des Footballs zu üben. Das heißt, werfen, tackeln, fangen. Wo alle sich dachten, warum macht er das? Wir können doch werfen, wir können tackeln, wir brauchen Spielzüge, wir brauchen Taktik. Wisst ihr, was dann passierte? In den nächsten 7 Jahren gewann das Team 5 Meisterschaften. Also innerhalb kurzer Zeit. Das war ein Riesenerfolg. Und gerade wenn man sich ein bisschen mit dem American Football auskennt, weiß man, dass ein Erfolg zu wiederholen da sehr, sehr schwer ist. Was ist also die Formel für den Erfolg, die er hatte? Er wusste, was wir brauchen, ist Übung. Wir müssen immer und immer wieder üben. Das heißt, die Formel für Erfolg, und ich glaube, das gilt auch für das christliche Leben, ist, wir brauchen Gott, wir brauchen auch den Willen, weil wenn wir es nicht wollen, dann passiert nichts, aber wir brauchen auch Übung. Aber wo ist unser Übungsfeld? Ich sage euch, wie Jesus trainierte. Jesus, er fastete regelmäßig. Er suchte regelmäßig die Einsamkeit, die Stille. Er betete, er machte Lobpreis, er feierte Feste und er beschäftigte sich auch mit der Heiligen Schrift. All das sind geistliche Übungen. Warum machte das Jesus? Wir würden doch sagen, also Jesus als Gott, der kennt doch sein eigenes Wort. Der muss sich doch nicht mehr mit der Heiligen Schrift beschäftigen. Und beten, warum betet er? Das ist Gott. Er muss doch nicht nochmal reden mit Gott. Warum macht er Lobpreis? Warum machte er das? Weil er übte. Und aus dieser Übung kam die Kraft, eben Gott gehorsam zu leben. So zu leben, wie Jesus es halt tat. Das Leben jedes Einzelnen sieht folgendermaßen aus. Jeder von uns schläft, jeder von uns arbeitet auf irgendeine Art und Weise, hat seine Freizeit, muss essen, geht zur Kirche und so weiter. So stark unterscheiden sich unsere Leben gar nicht. Und geistliche Übungen sind eben Phasen, in denen wir aus unserem Alltag rausgehen und eben Gott begegnen können. Jemand nannte das mal richtig schön Inseln der Gnade. Warum Inseln der Gnade? Weil, wenn wir uns Zeit nehmen, geistliche Übungen zu tun, fasten, beten, Bibel lesen, dann wirkt Gottes Gnade in unser Leben rein und gibt uns Kraft, so zu leben, wie Jesus es tat. Er gibt uns Frieden und Freude, Selbstbeherrschung, Geduld, Freundlichkeit und Liebe. All diese Dinge fließen über geistliche Übungen in unser Leben hinein und befähigen uns zu einem Leben, wie Jesus es tat. Und jetzt das Problem des Textes. Wenn du diese Dinge nur tust, um andere zu beeindrucken, entgeht dir ganz viel von Gottes Gnade. Du wirst nicht erleben, gar nicht erleben, wie Gott dein Leben verändert, wie du Jesus ähnlicher wirst. Und das ist schrecklich. Ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin, weil ich weiß, dass ich immer wieder Böses tue und das Falsche tue. Nach Jesus, und Jesus sagt das ja im ersten Vers, er sagt, habt Acht, dass sie eure Gerechtigkeit nicht vor den Menschen tut. Geistliche Übungen sind Teil von Jesus' Gerechtigkeitsbegriff. Warum? Was haben geistliche Übungen mit Gerechtigkeit zu tun? Geistliche Übungen geben uns die Kraft überhaupt für das Richtige zu leben. Und deswegen sind sie auch ganz zentral für eben diesen Gerechtigkeitsbegriff. Sie stellen eine Verbindung her zwischen Mensch und Gott. Denn wie der Text das an mehreren Stellen immer wieder wiederholt, Gott ist ein Gott, der, wie ist Gott? Der im Verborgenen ist. Ganz ehrlich, jahrelang habe ich diesen Teil überlesen. Weil das geht so schnell, man springt ein, diese ganzen anderen Sachen springen einem so ins Auge. Aber das ist auch so ein verborgene Worte. Gott ist ein Gott, der im Verborgenen ist. Es ist super wichtig, das zu verstehen. Warum? Den Menschen damals, die waren gewöhnt, dass Dinge nicht direkt verfügbar sind. Ich meine, viele Ältere hier kennen das auch. Wenn du was essen wolltest, dann gab es nicht unbedingt den Kühlschrank, sondern du musstest erstmal aussehen, dann musstest du warten, bis das wächst, dann hast du es irgendwann geerntet, musstest es einlegen und so weiter, damit das überhaupt haltbar ist. Und dass etwas immer verfügbar ist, gab es nicht. Auch wenn dir langweilig war, konntest du nicht einfach zu deinem Handy greifen und alles war gut, dann konntest du dich ablenken. Heutzutage ist das anders. Wir haben alles direkt verfügbar. Bei Amazon, ein Tageslieferung. Sogar manchmal am gleichen Tag kommt das noch an. Das ist verrückt. Wir haben alles, an fast alles kommen wir so schnell dran und wir vergessen, wie das ist, wenn etwas nicht verfügbar ist, wie man geduldig warten muss, um überhaupt da dran zu kommen. Denn bei Gott funktioniert das nicht, dass er so einfach verfügbar ist. Dass ich in meinem ganzen Hetze, ich lese schnell einen Vers und dann mache ich weiter, weil ich denke, ja okay, ich habe meine Pflicht erledigt, habe ja Bibel gelesen, gut ist. Gott ist verborgen. Und er, wenn du ihn kennenlernen möchtest, musst du dir Zeit dafür nehmen. Musst du zur Ruhe kommen. Musst du diese Inseln der Gnade besuchen. Geistliche Übungen. Im Umkehrschluss heißt es, dass wenn du diese geistlichen Übungen nur für andere Menschen tust, wirst du Gott auch nicht mal begegnen. Du wirst seine Gnade wirst du vermissen, du wirst ihm aber auch nicht begegnen. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Ganz ehrlich, als ich noch jünger war, da habe ich habe richtig viel Bibel gelesen. Ich war ein wandelndes Bibellexikon. Ich habe mit 13 Jahren das erste Mal die Bibel durchgelesen. Aber wisst ihr, warum ich das gemacht habe? Nicht, weil mich das wirklich interessiert hat, sondern damit ich anderen Menschen sagen kann, hey Leute, ich habe mit 13 die Bibel durchgelesen. Ich war der Erste aus meiner Gruppe, aus meiner Jugendgruppe und auch weit später haben viele noch nicht die Bibel gelesen gehabt. Aber ich konnte das immer ganz stolz sagen, mit der Betonung auf stolz. Aber ganz ehrlich, wisst ihr, wie viel ich aus dem Bibellesen gelernt habe? Nichts. Gar nichts. Ich habe das Buch gelesen und es war für mich eigentlich ein totes, verschlossenes Buch. Aber ich habe es für die anderen Menschen gemacht. Ich habe früh mit Diensten in der Gemeinde angefangen. Habe mit 14 Jahren das erste Mal Kinderarbeit gemacht. Und dann da mit Kindern betreut und irgendwas von Gott erzählt. Aber warum habe ich das gemacht? Damit andere sehen, wow, was für ein guter Junge. Und ganz ehrlich, manchmal passiert es mir auch heute noch. Allein wenn ich eine Predigt schreibe und ich das Gefühl habe, die Predigt ist nicht lang genug, die ist nicht mal eine halbe Stunde lang, was werden denn die anderen denken, wenn der Fabi nur 20 Minuten predigt? Das ist doch überhaupt nicht geistlich. So, die müssen schon denken, dass es eine geistliche Predigt ist. Und dann fügt nur noch so ein bisschen was hier, ein bisschen was da ein und dann weiß er, ah, okay, man ist über die halbe Stunde rum, wird keiner etwas Schlechtes denken. Ihr glaubt es nicht, aber sowas passiert immer wieder. Und es passiert so schnell, dass wir durch unsere Gewohnheiten, gerade wenn wir uns an Sachen gewöhnen, in die Heuchelei kommen. Selbst wenn wir schon jahrelang oder Christen sind. Manchmal sogar auch deshalb, gerade deswegen. Vielleicht sitzt du hier auch in den Reihen und fühlst dich bestätigt und denkst dir, ich wusste doch. Diese ganzen Christen, dieses ganze Pack, das sind alles nur Heuchler. Der bestätigt mir das hier vorne auch noch. Wenn ich deren Leben anschaue, dann lebe ich nicht wirklich viel schlechter als die. Darf ich dir einen Denkanstoß mitgeben? Es tut mir wirklich leid, dass wir als Christen, und ich tue da auch meine Sachen dazu, schlimme Dinge tun und dafür sorgen, dass manche, ja, auch Christen als Heuchler wahrnehmen. Und das möchte und kann ich auch nicht wegdiskutieren. Aber nur weil Menschen etwas Falsches tun, heißt es nicht, dass das, woran sie glauben, auch falsch ist. Heißt es nicht, dass die Bibel falsch ist. Dafür habe ich auch nochmal ein Beispiel mitgebracht. Das hier ist ein Kartenspiel. So. Jedes Kartenspiel hat seine Regeln, so, die dir sagen, wie man dieses Spiel spielt. Nur weil du jetzt mit einigen Schummlern am Tisch sitzt, heißt es nicht, dass das Spiel schlecht ist oder das Spiel keinen Sinn ergibt oder ähnliches. So, die Schummler machen dir das Spiel kaputt. Nicht das Spiel selbst ist falsch. Und genauso sind wir manchmal auch mit gehen wir manchmal mit Christen ins Gericht. Wir sagen, wir gucken die an und sagen, oh, der ist Christ, da kann man doch nichts erwarten. Dann ist auch die Bibel doof. Aber hast du dir die Regeln mal durchgelesen? Hast du dir mal wirklich geguckt, was eigentlich derjenige sagt, der dahinter steckt? Jesus verurteilt Heuchelei. Er findet das nicht gut. Er verurteilt vieles, was die Kirche in den letzten Jahrhunderten angestellt hat. Und ich möchte dich ermutigen, schau selbst in dieses Regelheft und mach dir selber ein Bild davon. Keiner sagt dir, du sollst an die Kirche glauben oder an irgendeinen Christen. Ich kann dir von Anfang an sagen, wir werden dich auf jeden Fall enttäuschen. Aber glaube an Jesus und das, was er sagt. So. Aber wir Christen, wir wollen das nicht als Ausrede nutzen, sondern wollen auch unsere Masken zerstören. Wir wollen die Heuchelei ablegen. Und jetzt die Frage, wie geht das? 3 Punkte möchte ich dir mitgeben, wie du das schaffst. Erstens, such dir Ruhe und Zeit und reflektiere dich selbst. Reflektiere immer wieder, was du tust und frage dich, warum tue ich das überhaupt? Ein Hinweis auf Heuchelei ist immer, dass du den Wunsch hast, anderen Menschen von dem zu erzählen, was du getan hast. Dass du gefastet hast zum Beispiel. Dass du rumgehst und sagst, ey Leute, ich habe 2-3 Tage lang gefastet. Oder dass du im Gottesdienst versuchst, ein besonders schönes Gebet zu sprechen. Ein Tool, was dir helfen kann, ist die Frage, ist mir wichtig, was die anderen denken, wenn ich dies und das tue? Was denken die anderen? Wenn du diese Frage in deinen Kopf kommst, dann sollst du dich immer fragen, ist da Heuchelei dahinter? Das ist ein Hilfsmittel. Und dabei musst du ehrlich werden. Ehrlich mit dir selbst und ehrlich auch vor Gott. Und Selbstreflexion beinhaltet dann auch, wenn du Heuchelei in deinem Leben siehst, dann tu Buße. Bekenne es Gott. Jesus sagt das nicht, um Leute zu verdammen, sondern er sagt das, um sie auf den richtigen Weg zu bringen. Um sie zur Umkehr zu bringen. Und ich weiß, dass man oft nicht die Zeit hat. Wir werden uns gleich auch nochmal 2 Minuten nehmen, wo wir, bevor wir den Gottesdienst abschließen, nochmal zur Ruhe kommen und wo ihr Zeit zu reflektieren habt. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt. Üben. Wie Jesus, er trainierte mit geistlichen Übungen, benutzt geistliche Übungen, um genau das zu trainieren. Geistliche Übungen, die im Verborgenen getan werden. Wenn du merkst, wenn ich bete im Gottesdienst, dann hat das bei mir sehr viel mit Heuchelei zu tun, dann hör zumindest eine Zeit lang auf. Ich hoffe jetzt nicht, dass jetzt keiner mehr im Gottesdienst betet, aber hör eine Zeit lang auf, im Gottesdienst zu beten oder wenn wieder solche Gedanken kommen, dass du dir Worte zurechtlegst, schiebst du sie direkt beiseite und sagst, nee, ich höre den anderen Gebeten zu oder ähnliches. Aber vor allem die Übungen des Dienens und des Gebens sind 2 geistliche Übungen, die sehr gut im Verborgenen getan werden können und wo wir richtig gut trainieren können, Mund zuzumachen, Schlüssel wegzuwerfen und niemals darüber zu sprechen. Ja, das ist hart manchmal, weil man sich denkt, ist ja schön, sowas mit anderen Menschen zu teilen, auch als Zeugnis. Aber gerade wenn wir mit Bewunderung zu kämpfen haben, müssen wir solche Dinge tun. Gerade auch vielleicht auch mal zu Hause im Alltag oder auch anderen Menschen etwas Gutes zu tun, ohne dass sie wissen, dass man selber das war. Ich weiß, zu Hause ist das meistens schwer, weil... Also bei mir im Haushalt gibt es eigentlich nur 2 Personen, die die Spülmaschine ausräumen können. Und wenn ich es nicht war, dann hat es meine Frau gemacht. Aber trotzdem, es gibt immer wieder nach Möglichkeiten zu suchen, wo kann ich im Verborgenen etwas Gutes tun, um Heuchelei eben abzulegen. Und das Letzte, sei authentisch. Wenn du mit Heuchelei zu kämpfen hast, geh zu den Brüdern und Schwestern in der Gemeinde und sag es ganz ehrlich. Weil es bringt nichts, wenn wir hier Masken aufziehen und hier einen Schein von Frömmigkeit haben. Darum geht es in der Gemeinde gar nicht. Die anderen müssen nicht denken oder das Gefühl haben, wow, was für eine geistliche Person. Im Gegenteil, es hilft sogar viel mehr den Menschen, wenn wir authentisch miteinander sind. Und ich erlebe das, Gott sei Dank, hier auch immer wieder in der Gemeinde, dass ich viele Freunde habe, Brüder und Schwestern, mit denen ich ganz ehrlich über meine Schwächen, über meine Herausforderungen in meinem Leben sprechen kann. Und es gibt nichts Schöneres, als eben genau das zu teilen. Lass uns nochmal zum Schluss kommen und nochmal ganz kurz Max und Juliane anschauen. Wie ihr das vorher richtig beobachtet habt, man kann nicht von vornherein sagen, Juliane ist besser als Max. Wir kennen das Herz nicht. Und wir sollten da auch nicht vorschnell urteilen. Ganz ehrlich, ich war früher wie eine Juliane und trotzdem war da ganz viel Maske dabei. Ich war ein Heuchler. Aber wenn wir uns Max anschauen, dann hat Stella das schon richtig beobachtet. Wir wissen viel zu wenig über ihn. Was ist, wenn Max vielleicht wirklich jeden Tag die Bibel liest, aber er hat einfach eine Leseschwäche? Ich kenne so eine Person. Die liest fleißig jeden Tag die Bibel und ich bewundere das. Aber sie schafft nicht viel, weil sie einfach lange braucht und vergisst halt auch die Hälfte, weil Lesen ihr so schwer fällt. Die wird niemals mit Bibelwissen besonders glänzen. Muss sie auch nicht. Ist okay. Darum geht es ja auch gar nicht. Es geht nicht um Wissen. Und was wäre, wenn Max vielleicht wirklich im Fußballverein ein großes Licht ist? Ich habe ja nicht erzählt, ob er dann vielleicht ganz viele Gäste immer wieder mitbringt vom Fußballverein, weil sie gemerkt haben, wow, mit Max ist irgendwas anders. Der ist so ein lieber Mensch. Er erzählt von Jesus, muss ich mir mal angucken. Und immer wieder, alle paar Wochen, kommt ein Freund mit Max in den Gottesdienst mit. Wissen wir alles nicht. Und deswegen, einerseits sollten wir selber Menschen nicht in Schubladen packen, weil das auch andere davor vor Heuchelei bewahrt, wenn sie nicht zu hoch gejubelt und bewundert werden. Aber auf der anderen Seite dürfen wir auch einfach unsere Heuchelei bei Gott abgeben und lernen, ganz in Demut Gott zu vertrauen. Ich würde gerne jetzt noch wirklich, dass wir uns 2 Minuten nehmen, bevor wir das Lied hören, der Stille, wo jeder für sich zu Gott kommen kann, reflektieren kann, was er gehört hat. Und vielleicht ist euch bewusst geworden, dass ihr mit Heuchelei zu kämpfen habt, dann nutzt diese 2 Minuten der Stille aus, um vor Gott umzukehren und Buße zu tun.